Schauen wir heute einmal auf ein Thema, das unsere Umwelt oft mit so ein bisschen Verlegenheit ausspart. Wir schauen auf Tod und Sterben. Und wir tun das mit der Bitte zu Gott und mit der Erwartung, dass Gott dieses Wort zu seinem Wort für uns heute an diesem Mittwochabend macht. Ich lese aus Lukas 7. Kurz darauf kam Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt Nain. Wieder folgte ihm eine große Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Trauergäste aus der Stadt begleiteten die Frau. Als Jesus der Herr sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Und Jesus sagte zu dem toten Jungen, ich befehle dir, steh auf. Der Junge setzte sich auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihr Kind zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott und sagten, Gott hat uns einen mächtigen Propheten geschickt. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Ihr Lieben, unübersehbar und unüberhörbar bewegt sich der Zug des Todes durch unsere Welt, so wie der Trauerzug in der Stadt Nain. Und auch wenn wir den Tod nur allzu gern verdrängen, er greift nach uns und macht uns alle zu seinen Opfern. Nein, diese liebliche, diese hübsche, romantische Stadt, die so beschaulich ist am Abhang des Hermongebirges, die man eigentlich so als Urlaubsparadies preisen möchte, diese Stadt wird vom Zug des Todes gestreift. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab immer mal so Terroranschläge auch in so Urlaubsparadiesen, nicht? Da waren viele Kommentatoren total entrüstet, nicht? Und dass so ein Ort, so ein Urlaubsparadies plötzlich auch von Tod gekennzeichnet ist. Das hätten wir doch ganz gerne ausgespart aus dieser vom Tod gezeichneten Welt. Ja, wenn es so die alten Menschen sind, die lebenssatt sterben dürfen, die sich vielleicht auch drauf freuen, dann ist der Abschied immer schwer, aber man hat doch noch einen gewissen Zugang dazu, dass Menschen sterben dürfen. Oder wenn Menschen von einer tödlichen Krankheit getroffen sind, von der sie nicht mehr genesen können, wenn sie dann endlich sterben dürfen, dann sagen wir, der Tod, der hat sie erlöst, war wie eine Erlösung. Merkt ihr, wir versuchen überall da, wo er uns begegnet, dem Tod einen Sinn zu geben, etwas Freundliches zu sagen, der Tod als Erlöser. Moment mal, wenn es so einfach wäre. Doch zu diesem Zug des Todes, der durch unsere Welt zieht, gehören ja auch unzählige Kinder. Zu diesem Zug des Todes gehören unzählige Jugendliche, Drogentote, an Sucht vergiftete, durch Verkehrsunfall geopferte, auf der Flucht, in Kriegen zugrunde gerichtete, sinnlos gestorbene Menschen. Sie alle, und nicht zu vergessen auch die ungeborenen Kinder, sie alle gehören in diesen unvorstellbar großen Zug des Todes. Nein, diese hübsche Stadt ist von Trauer erfüllt. Und wenn damals getrauert wurde, wenn damals ein Mensch starb, dann gab es eine Trauergemeinschaft. Dann gab es Menschen, Nachbarn, Freunde, Angehörige, die diesem Trauerzug auch seine Gestalt gegeben haben. Da wurde geklagt, da wurde geweint. Und deswegen sage ich, dieser Zug ist unüberhörbar. Man hört schon von Weitem das Geräusch dieser ganz bestimmten Instrumente, die bei Trauerzügen eingesetzt werden. Das Klagen der Klagefrauen. Man sieht es auch an der Kleidung der Menschen, dass sie in Trauer sind. Sie gehen in unmittelbarer Nähe zu dem Verstorbenen. Sie halten nicht hinter Hygienevorschriften Abstand. Sie berühren den Sarg. Haben sie keine Angst davor, den Tod zu berühren? Sie schämen sich nicht der Tränen, so wie auch die Mutter sich ihrer Tränen nicht schämen muss, weil andere mit ihr weinen und klagen. Können wir das überhaupt noch trauern? Das Ehepaar Mitscherlich hat schon in den 60er Jahren ein Buch herausgegeben, das von der Unfähigkeit zu trauern handelt. Das ist zu einem Klassiker in einer bestimmten Epoche in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik geworden. Die Forscher haben damals nachgewiesen, wenn nicht offensiv getrauert wird, wenn nicht wirklich auch Schuld benannt und Schuld beklagt werden kann, dann kommt es zu Lähmung, zu Erschöpfung, zu Stagnation. Für sie war das eine Beschreibung der politischen und gesellschaftlichen Situation, die sie vorgefunden haben damals nach dem Krieg. Eine Gesellschaft, die nicht mehr trauern konnte. Oder eine Gesellschaft, die meint, nur an bestimmten Krisentagen Trauer zulassen zu dürfen. Einmal im Jahr zum Totensonntag. Die wird nicht fähig zum Leben sein. Habt ihr Räume gefunden, wo ihr trauern könnt? Hat es Menschen in eurer Nähe gegeben, die zugelassen haben, dass ihr weinen konntet? Oder waren da so schnell und allzu schnell diese gut gemeinten Ratschläge, die euch eigentlich das Trauern verbieten wollten? Es gibt Selbsthilfegruppen, wo sich Trauernde zusammenschließen, weil sie offensichtlich woanders keinen Raum finden, zu trauern. Die Bestattungskultur, die sich in einem rasanten Wandel befindet in unserer Gesellschaft, spricht hier eine sehr beredte Sprache. Die anonymen Bestattungen sind auf dem Vormarsch. Die Feuerbestattungen liegen prozentual enorm hoch. Es wird darüber gesprochen, kompostierbare Urnen an Bäumen beizusetzen. Die Asche soll sozusagen von dem Baum dann als Lebenskraft aufgenommen werden. Und dann stellt man sich vor, irgendwie geht das Leben ja weiter. Wenn es der Baum ist, der jedes Jahr wieder Blätter treibt. Und andere lassen Aschenreste ins Weltall schießen. Und dann gibt es Urnen, die quasi im All umherdüsen. Oder Internetbegeisterte, die haben die Hall of Memory entdeckt, wo man sich sozusagen für 30 Jahre verewigen kann. Mit etwas Geld kann man sich für 30 Jahre verewigen. Ewige 30 Jahre Hall of Memory. Im Internet der Name des Verstorbenen, noch ein Bild, ein Video, eine Zeichnung. Das war's. Friedhöfe sollen zu Wäldern werden, Kreuze sollen möglichst nicht mehr stehen. Soll sozusagen der ewige Kreislauf von Sterben und Leben in der Natur seinen Ausdruck finden. Die Fernsehmoderatorin Petra Schürmann hat den Unfalltod ihrer Tochter zum Teil öffentlich verarbeitet. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. Sie schreibt unter anderem, dass sich Esoteriker bei ihr angeboten und ihr ihre Dienste angepriesen haben, mit ihrer Tochter wieder in Beziehung zu treten. Sie würden das schaffen. Und eine untröstliche Frau und Mutter soll auf einmal wieder mit ihrer durch den Unfalltod genommenen Tochter kommunizieren können. Da gibt es Bestattungen, da ist außer dem Angestellten des Friedhofs niemand dabei. Ein paar Schlaglichter, die man so oder ähnlich vielleicht auch in Zeitungen finden würde oder bei bestimmten Reportagen, das war's. Die Bestattungskultur einer Gesellschaft spricht Bände im Blick auf den Umgang mit dem Sterben und dem Tod. Können wir noch trauern, hatte ich gefragt. Also, das kann man wenigstens hier von diesem Trauerzug sagen. In der Geschichte, das konnten sie. Es gibt richtig eine Liturgie zum Trauern. Da muss man nicht selber kreativ werden, weil man in solch einer Phase gar nicht kreativ werden kann. Da darf man auf Psalmen zurückgreifen. Dann gibt es Gebetsformulare, die man zitieren kann, denen man sich anvertrauen und überlassen kann. Und von denen ich erwarten kann, dass sie mich hindurchtragen. Weil ich gar nicht die Kraft habe, jetzt meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Zuversicht zu artikulieren. Aber es gibt Worte, die tragen mich hindurch. Und insofern wäre das ein wichtiger Punkt unseres Predigttextes, dass wir darüber nachdenken, wie wir lernen können, unserer Trauer einen Ausdruck, einen Raum, eine Form zu geben. Damit wir nicht verstummen und eines Tages ersticken an dem Leid, das wir nicht verarbeitet haben. Was wir vor Gott zu betrauern haben, das sind auch unsere persönlichen Grenzerfahrungen, Beziehungen, die nicht gelungen sind oder die so schwer geworden sind. Wie machen so zwei Menschen das? Werden die beiden einen Weg finden, das auch zu beklagen und zu betrauern? Versöhnung, die uns Menschen nicht möglich ist, Heilung von Verletzungen, die wir in diesem Leben nicht schaffen? Offensichtlich nicht. Können wir das wenigstens vor Gott beklagen und betrauern? Wunden, die immer wieder aufreißen, wenn sie so gerade vernarbt sind. Können wir das vor Gott beklagen und betrauern? Ich möchte euch dazu einladen, zu Hause in der Stille das ganz bewusst zu tun, vor Gott zu klagen und zu trauern. Was ihr als eine verletzende Grenzerfahrung für euch empfunden habt. Der Tote wird hinausgetragen, das kennen wir. In der Gemeinschaft der Lebenden hat dieser Tote nun keinen Platz mehr. Aber der Zug des Todes stößt auf den Zug des Lebens. Jesus ist unterwegs. Man hört sie vielleicht von Weitem, Jesus und seine Jünger. Da ist der Zug des Lebens. Da wird gelacht. Da gibt es eine befreiende Lebenseinstellung. Da haben Menschen einen Geschmack bekommen von dem Reich Gottes. Von der Freude, zu Gott gehören zu dürfen. Und der Zug des Lebens wird angeführt von Jesus. Und dieser Zug des Lebens stößt auf den Zug des Todes. Er weicht nicht in einer peinlichen Verlegenheit diesem Zug aus, wie wir das vielleicht machen würden, dass man sich jetzt nicht unbedingt hier begegnen möchte. Man hat den Eindruck, der Zug des Lebens steuert geradewegs auf den Zug des Todes zu. Und Jesus gebietet dem Zug des Todes Einhalt. Sie wollen diesen Jungen, der Stolz nicht nur, sondern auch der Halt und der Versorger seiner verwitweten Mutter, sie wollen ihn schon hinaustragen und ins Grab legen. Da gebietet Jesus dem Tode Einhalt. Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Der Klagezug, die Tränen, das Jammern, das Trauern, das so wichtig ist, das aber jetzt nicht einfach in die Endlosigkeit gezogen wird, sondern das von Jesus unterbrochen wird. Jesus, der Herr, sieht sie, die Mutter, von tiefem Leid bewegt, weine nicht, tröstet er sie. Er geht zu der Bahre und legt seine Hand da drauf. Nach damaliger Tradition wird es wohl ein offener Kastensarg gewesen sein, über den man ein weißes Tuch gelegt hat. Oder der Verstorbene ist überhaupt in ein weißes Leinentuch gewickelt worden und auf der Bahre dann rausgetragen worden. Und Jesus greift nach dieser Bahre, Jesus rührt diesen Sarg an. Ich habe so gedacht, wenn Jesus unsere offenen Särge doch auch berühren würde, in denen wir das herumtragen mit uns oder zu Grabe tragen wollen, was uns, wie ich vorhin gesagt habe, nicht gelungen ist. Wo sozusagen die erstorbene Hoffnung, die erstorbenen Träume, die erstorbenen Sehnsüchte zu Grabe getragen werden sollen. Und Jesus kommt und rührt den Sarg an, weine nicht. Die Mutter wird getröstet und der Verstorbene von Jesus direkt angesprochen und ins Leben zurückgerufen. Und ganz wichtig ist, dass der Mensch seinen Namen nicht verliert. Hier wird ein Mensch mit Namen angesprochen. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Geheimnis der Auferstehung schlechthin. Dass Menschen nicht als eine anonyme Masse irgendwo einmal ins Leben gerufen werden, sondern dass wir bei unserem Namen gerufen werden. So wie Jesus hier zu diesem jungen Mann in einer anderen Geschichte spricht: Ich sag dir, steh auf, Lazarus, komm heraus. Natürlich ist auch der junge Mann irgendwann gestorben. Gott hat ihm noch ein paar Jahre geschenkt. Und manche von uns oder unseren Lieben haben auch bestimmte Krankenheilungen erlebt. und haben erlebt, dass Gott ihnen noch ein paar Jahre geschenkt hat. Das ist so. Das könnten hier sicherlich einige bezeugen. Gott hat mich angerührt und er hat mir einige Jahre meines Lebens noch dazu geschenkt. Aber irgendwann wird auch dieser Junge gestorben sein. Wir merken, diese Geschichte ist ein Zeichen dafür, dass mit Jesus die neue Welt Gottes angebrochen ist. Die Reaktion dieser Trauergemeinde ist auch entsprechend. Erst sind sie ganz erschrocken und dann loben sie Gott und sagen, Gott hat uns einen mächtigen Propheten geschickt. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Gott wendet sich uns wieder zu, weil er dem Tod entgegenwirkt. Er bietet dem Tod Paroli. Jesus muss vor der Macht des Todes nicht klein beigeben, wie wir alle das sonst machen müssen. Sondern Jesus gebietet dem Tod, dass er seine Macht hergeben muss und dass dieser Junge wieder ins Leben zurückkommen darf. Diese Erzählung ist für uns Christen ein Hinweis darauf, dass auch auf unseren Tod hin, der uns ja nicht erspart bleiben wird, aber der Ruf ins Leben folgen wird. Deswegen der Name. Der Name. Ob wir einen Grabstein auf unserem Grab haben mit unserem Namen oder ob es dazu nicht kommt, weil es keinen gibt, der sich an uns erinnern will. Er hat den Namen vor Augen. Der Heidelberger Katechismus hat in seiner einprägsamen Sprache die Summe des christlichen Glaubens zusammengefasst. Die allererste Frage da heißt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und wisst ihr, manchmal läuft alles auf eine Frage hinaus. Manchmal werden die tausend Fragen, die wir haben, völlig unwichtig, weil es eine Frage gibt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Manchmal habe ich das Empfinden, wir brauchen mehr Konzentration auf die zentralen Fragen, weil wir so viele Fragen heute diskutieren können. Und vielleicht die entscheidende Frage darüber vergessen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Es ist wichtig, dass hier beides gesehen wird. Das Leben wird bejaht, wenn das Sterben nicht ausgeklammert wird. Und dann heißt es in der Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich nicht mir gehöre, sondern dass ich meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, von dem ich weiß und von dem ich glaube, dass er mich eines Tages bei meinem Namen rufen wird. Das glauben und hoffen wir für uns persönlich. Aber der Zug des Lebens ist unterwegs und der Zug des Lebens fragt nach Leuten, die sich zu diesem Zug gesellen und mit dem Anführer dieses Zuges gemeinsam durch die vom Tod gezeichnete Welt gehen. Die mit dem Zug des Lebens Zeichen der Hoffnung aufrichten. Da, wo die Hoffnungslosigkeit und die Trauer triumphieren. Ihr seid heute Abend eingeladen, euch zu dem Zug des Lebens zu stellen. Euch zu Jesus Christus zu stellen und ihm zu vertrauen, neu zu vertrauen. Weil er gesagt hat, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir im Leben und im Sterben. Amen.